Puls.
Also wenn man jetzt den Crew-Gruppen-WhatsApp-Chat aus den letzten 10 Jahren von denen durchscrollen würde, würde man, glaube ich, genau die gleichen Gespräche finden. Weil es ist nicht so oft gezwungen, wir haben jetzt mal einen Witz vorbereitet, sondern die labern ja einfach nur dummen Scheiß da den ganzen Tag.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk Schacht, wie geht's dir?
Wie geht's dir? Ich fange an. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, nicht gleich Weihnachtslieder zu singen. Leute, Shazabi Ultras, happy Dezember. Wir haben 2020 fast geschafft. Das Jahr ist sehr wild gewesen und dementsprechend, ich glaube, ich habe schon Folgen aus dem Auto, aus dem Urlaub, bei meinen Eltern, aus all meinen Wohnungen, von Studentenwohnung bis jetzt gemacht, aber noch nie aus dem Krankenhaus. Das ist eine Shazabi Ultra Special-Folge, straight outer Krankenhaus, zumindest meine Spur. Ich will noch nicht, kann noch nicht so gut drüber sprechen, was ich habe. Es ist auf jeden Fall kein Corona und ja, falls ihr jetzt irgendwie so Wägen im Hintergrund hört oder irgendwie, ich weiß nicht, was man sonst noch so im Krankenhaus hört, dann macht euch keine Sorgen. Das ist einfach der Krankenhaus-Sound.
Der ist Krankenhaus-Sound. Ich bin mal gespannt, ob wir was hören werden.
Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, die haben eigentlich gesagt, die waren alle sehr verwundert, warum ich hier irgendwie mit Mikes ankomme. Also ich meinte, ja, ich muss einen Podcast machen und die so, sie wissen aber schon, dass sie eigentlich nicht arbeiten sollten. Ich bin gespannt, ob jetzt irgendwann so jemand reinkommt und dann so Hausarrest gibt oder ich weiß nicht.
Ja,
vielleicht kriege ich dann morgen keine Streusel auf dem Schokopudding, das wäre schade.
Du kannst denen ja, also ich meine, wenn du so kommunizierst, also
ja.
Deine Arbeit ist ja Sprechen.
Ja.
Also du hast ja kein Sprechverbot, oder?
Nee, überhaupt nicht. Deswegen, also ich glaube, das wird hier glimpflich ablaufen. Aber wenn nicht, ist es ja auch interessant. Falls da jetzt jemand reinkommt, ihr werdet es ja dann hören.
Sehr gut.
Wie geht's dir? Bist du gesund und munter, Falk Schacht? Wie war es eigentlich mit Steiger? Hattest du eine gute Folge?
Ich hatte meinen Spaß. Steiger hat ordentlich ein paar Sachen vom Stapel gelassen. Ich wollte mit ihm ein Thema machen. Dann hat er gesagt, wieso? Das habe ich doch streichen lassen.
Oh.
Das muss mir entfallen sein, aber naja, okay. Wir haben wir halt nicht darüber geredet.
War ja so eine kleine Diva. Ich muss mir die Folge noch anhören. Also es hört sich aber gerade so nach Reibung an.
Nein, überhaupt nicht. Also ich sag mal so sehr, wie wir alten weißen Männer als Divas agieren, völlig im, finde ich, akzeptablem Rahmen.
Ja, okay, alles klar.
Bevor du mit mir aber in die Themen einsteigst und mir Sachen erzählst über neue Kommunikationskanäle, da bin ich nämlich sehr neugierig, vorher müssen wir unsere Zuhörer aufklären, dass wir nächste Woche die 200. Folge Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast, feiern. Und
Leute,
wir wollen das gerne mit euch zusammen feiern, indem ihr uns Fragen schickt, Kommentare, Bemerkungen, worüber wir reden sollen und so weiter und so fort. Was wünschst du dir denn?
Also ich wünsche mir, dass ihr mir Nachrichten schickt, mit was euch am besten gefallen hat und was ihr nicht so cool fandet und was ihr vielleicht vermisst habt. Das fände ich richtig cool, ob es irgendwelche Themenbereiche gibt, die ihr unterrepräsentiert findet, wo ihr sagt, ey, ich bin, keine Ahnung, beispielsweise homosexuell, ich würde mir wünschen, dass ihr darüber mehr sprecht. Bitte versucht einfach diese Themenanregungen und Kritik ohne Beleidigung hinzubekommen, das wäre mega. Ich meine, Shazabi Ultras, ihr habt eh alle meistens einen geilen Ton drauf, aber ich wollte trotzdem nochmal sagen, es wäre einfach nicer, wenn wir es verwerten können, als wenn da jetzt irgendwie so crazy Nachrichten kommen, weil ich fände es wirklich interessant zu sehen, gibt es irgendwelche Themen, wo ihr jede Woche einschaltet und sagt, krass, da haben die jetzt wieder nicht drüber gesprochen. Vielleicht ist da was, was wir noch nicht auf dem Schirm haben, das fände ich sehr interessant. Warst du ein Wunsch, Falk?
Nö.
Also, ja, wunschlos glücklich, perfekt einfach.
Wenn da Fragen kommen und Anregungen, fände ich das natürlich auch interessant.
Ja.
Und genau, das Ganze schickt ihr per E-Mail an kannstdushasabifragen@gmail.com. Ich wiederhole nochmal, weil in eins durchgeschrieben, kannstdushasabifragen@gmail.com. Schickt uns eure Fragen, Wünsche, Anregungen für die 200. Folge. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir dann nächste Woche so machen.
Ihr findet übrigens die E-Mail auch nochmal, falls ihr die irgendwie einfach copy-paste haben wollt, bei YouTube in den Shownotes. Dann könnt ihr da einfach rauskopieren und uns schreiben. Falls ihr irgendwelche Games oder Spielchen habt, auch das, ich nehme alles an. Ich werde mich auch wieder hinsetzen und texten, wenn ihr das möchtet. Oder falls ihr irgendwelche anderen Highlights hattet, die wir nochmal wiederholen sollen, go.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt in die Themen einsteigen. Jule, was hast du für mich?
Ich würde gern mit dir über es ist eigentlich ein Mix aus Internet-Schmankerl und Messenger-Schmankerl, denn KZ are back on Telegram. Also back, erstmal wieder back im Kommunikationsbusiness, aber erstmals ja. Als Gruppe auf Telegram. Und ich finde tatsächlich, dass es die lustigste Gruppe ist, also Telegram-Gruppe, die ich je mitgelesen habe.
Moment. Das bringt mich zu folgender Frage. Wie sind denn, also bei KIZ weiß ich ja, dass die amüsant sind und auch sein wollen. Und es wäre dann eher verwunderlich, wenn sie daran scheitern. Wie viele andere Telegram-Gruppen, denen du folgst, sind denn auch daraufhin ausgerichtet?
Naja, also es gibt ja so Gruppen, die unfreiwillig lustig sind. Das finde ich schon auch funny, aber
das ist die lustigste absichtliche Telegram-Gruppe, genau, die du kennst.
Wobei, ich weiß gar nicht, also es ist halt auch nicht so ein bemühtes, wir wollen Jokes machen, sondern es ist halt einfach KIZ. Also ich habe das Gefühl, dass das die Gruppe ist, die es auch, also wenn man jetzt den Crew-Gruppen-WhatsApp-Chat aus den letzten 10 Jahren von denen durchscrollen würde, würde man, glaube ich, genau die gleichen Gespräche finden. Weil es ist nicht so oft gezwungen, wir haben jetzt mal einen Witz vorbereitet, sondern die labern ja einfach nur dummen Scheiß da den ganzen Tag. Und man muss schon sagen, was ich interessant finde, ist, dass man sieht, wie sie sich verändert haben. Ist dir das aufgefallen, so dass die irgendwie, dass so jeder so Themen für
sich? Ich habe mir das mit Absicht nicht reingefahren, okay, weil ich es mir von dir schildern lassen wollte. Was ist das Auffälligste?
Das Auffälligste, und deswegen empfehle ich dir die Gruppe auch sehr, ist, dass es ein reiner Food-Channel ist. Es geht eigentlich nur um Essen den ganzen Tag. Die schicken sich Essen hin und her und wer gerade was
macht. Das ist doch so gut trainiert.
Ja, also man sieht ganz klar, Maxim kocht irgendwie immer für super viele Leute oder der hat immer so riesen Portionen. Nico wird gefragt, wenn es irgendwie um so Gourmet-Sachen geht. Der fragt dann auch gerne mal, dann zeigt Tarek irgendwie, wie er so angebratene Hähnchenflügel auf so ein Blech mit Gemüse legt. Dann fragt Nico gleich, ob er die Hähnchenflügel vorher angebraten hat. Dann legt Tarek die nochmal in die Pfanne. Also da ist richtig,
ich bin ein bisschen positiv überrascht, weil es erinnert mich, also gerade in Bezug auf Nico, es erinnert mich an eine Mixi Raw Deluxe Weihnachts-Special-Sendung, die ich mit KIZ gemacht habe, 2007 oder 2008 oder sowas. Und ich erinnere mich daran, dass wir eine gefrorene Gans in die Heizung in seinem Badezimmer, also im Badezimmer gibt es ja diese Handtuch-Heizungen, ja?
Nein.
Ja, also die haben so ein bisschen Luft zwischendrin und und da haben wir die Gans reingeschoben, damit die auftaut, damit wir eine Weihnachtsgans machen konnten in seiner kleinen Kreuzberger Bude. Also da hat sich viel getan, sagst du, ja?
Ja, da hat sich, also man sieht erstmal auch, ich finde sogar, dass Tarek die absolut geilste Küche hat. Der ist richtig, also die anderen, das habe ich jetzt noch nicht richtig gesehen, aber bei Tarek, das ist krass einfach, so schwarze Mittelinsel, super modern gemacht und dann so holzverkleidete Küche, das sieht krass aus. Und was mir halt neben dem Essen auffällt, ist, dass sich ja die Leben der drei schon irgendwie, also ich will gar nicht sagen, in andere Richtungen entwickelt haben, weil ich das Gefühl habe, dass sie einfach älter geworden sind, aber irgendwie alle zusammen. Ich finde es aber interessant, dass man dann irgendwie einen Nico holzfällend im Wald sieht und Tarek läuft irgendwie mit seinem Hund im Wald in der Gegend rum und Nico kocht irgendwie total viel und man merkt, die hängen jetzt irgendwie nicht jeden Tag zusammen im Tonstudio, aber da ist so eine Connection da und es ist wirklich, also abgesehen davon, dass es lustig ist, es ist auch inspirierend und einfach mega nice. Unter anderem auch, weil sie die große Frage, wie Nico sein Müsli isst, besprechen. Also zuerst Cereals in die Schüssel oder zuerst Milch. Ich möchte es nicht spoilern, aber schaut euch auf jeden Fall diese Gruppe an, es ist mega funny.
Warum machen die das denn?
Tja, Falk, warum?
Naja, ich sag mal so, jede normale Rap-Band würde ja jetzt, wenn sie Promo für ein Album machen wollen würde, einen Telegram-Kanal deshalb eröffnen, um sich eben genau im Studio zu zeigen oder beim Musikvideodreh oder so und nicht beim Holzhacken oder Serial produzieren. Mhm. Also was will KIZ von uns auf Telegram? Geht es um Bill Gates? Geht es um so also, etwas?
Sie sprechen dann doch sehr viel über ein neues KIZ-Album. Tarek war im Wald und hat die Tiere des Waldes befragt in einem Video und erzählt dann, dass die Schweine sich irgendwie, die Wildschweine wünschen sich ein Album im Stil von Hahnenkampf, die Rehe oder irgendwie Hirsche, die wünschen sich ein Album komplett auf Trap-Beats und die Bäume wollen einfach nur mal wieder wissen, wie es KIZ geht und dann beraten sich die Jungs so ein bisschen da. Also das ist dann tatsächlich der komödiantische, witzige Teil, aber es ist irgendwie klar, da kommt was und das ist natürlich Promo, aber es ist halt nice Promo à la KIZ und ich finde es irgendwie krass bei denen, weil die wirklich nach ihrer Promophase von der Bildfläche verschwinden wie keine andere Band und die kommen wieder und man ist einfach nur froh, man verzeiht alles, dass sie nicht da waren, dass sie nichts gemacht haben und findet es einfach wieder funny, dass sie da sind und freut sich, also zumindest geht es mir so.
Aber das heißt dann, weil die zwei Videos, die wir jetzt gesehen haben mit ihrer Beteiligung, da hattest du so ein bisschen ein kritisches Momentum. Das heißt, das hast du hier jetzt gar nicht mehr.
Also ich bin gespannt. Ich finde jetzt erstmal einfach nur, ich bewerte gerade nur das, was ich sehe. Und das ist erstmal die Promophase, die finde ich lustig. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Dass sie selbst so ansprechen, in welchen Richtungen sie sich das Album vorstellen könnten oder sich die Tiere des Waldes das Album vorstellen können, finde ich interessant, weil es zeigt ja auch, dass bei ihnen vielleicht auch irgendwie ein Umdenken da ist. Und ob KIZ genauso mit dem gleichen Sound und dem gleichen Inhalt wie jetzt, sag ich mal, 2015 oder 2014 funktioniert, das glaube ich weiterhin nicht, aber vielleicht ist ja auch eine Veränderung da. Also man sieht auf jeden Fall in den Inhalten, die sie da posten, eine totale Veränderung. Und es ist eben nicht mehr, also Tarek erzählt dann so ein bisschen so, dass sie mal irgendwo mit einem Privatjet hingeflogen sind und MDMA dippend am Strand saßen und dass das irgendwie die geilste Zeit war. Ich habe das Gefühl, dass die gerade ihre geilste Zeit haben und die hat gar nichts mit Drogen und mit Privatjets zu tun.
Es sind aber nicht die einzigen Rapper, die sich Kommunikationsplattformen zugewendet haben. Auch Hannibal ist am Start. Was war da los?
Boah. Also es fing eigentlich alles an, damit das Hannibal, also man kann es ja fast so sagen, Twitter entdeckt hat. Also Hannibal ist ja eigentlich so ein Charakter, wo du dir jetzt denkst, okay, den hat man jetzt nicht, also ich check jetzt nicht den ganzen Tag die Profile von ihm oder so. Und dann gab es aber einen Tweet von ihm, den ich sehr, sehr herzzerreißend fand. Und zwar hat er am 24.11.2020 geschrieben, ich habe euch vermisst, obwohl ich euch gar nicht kannte. Chelo hat mir zu Twitter geraten. Er hat gesagt, Hanni, das ist genau dein Ding. Ich glaube, er hatte recht. Danke, Chelo.
Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil ja Farid Bang sagt, ein echter Gangster hat keinen Twitter. Deswegen ist er ja nicht auf Twitter. Ich bin deshalb gespannt, wie er agiert und was er spannend findet auf Twitter.
Also, was man schon mal sagen kann, ist, ich finde übrigens, es stimmt überhaupt nicht, was Farid da sagt. Und ich finde auch, dass Farid der perfekte Charakter für einen Twitter-Account wäre. Also, ich verstehe auch nicht, warum der. Also, manchmal gibt es da so Leute, die haben eigentlich Twitter-Humor, aber haben keinen Twitter. Und bei Farid geht es mir total so, dass ich das voll schade finde, dass der da keinen Zugang gefunden hat. Aber Hannibal hat den Zugang auf jeden Fall gefunden. Und ich würde es jetzt eigentlich gern zusammenfassen mit einem Internet-Schmankerl, das ihr euch ansehen könnt. Und zwar hat Juicy Gay sich die Mühe gemacht und hat Hannibal-Tweets auf einen Drill-Beat gerappt. Da sind dann unter anderem so Tweets dabei wie Jogi Löw steht nicht mehr unter meinem Schutz oder Mike Tyson hat später Schlägerei. Die Streets sind blinded by the lights. Die Lage ist Psy. Ich glaube, er wollte Psy sagen. Game of Thrones, Theme. Es wäre so leicht, wenn ich nur wüsste, wie. Also, es ist so ein bisschen deep, es ist ein bisschen funny, es ist teilweise auch einfach mega lustig, wie zum Beispiel, ich vermisse Harald Schmidt und nicht Stefan Raab. Was heißt überrascht? Man wusste ja schon immer, dass Hannibal einfach lustig ist und dass der auch einfach, also diese Frankfurter Jungs, die haben ja schon auch so im Dunstkreis von Chelo und Abdi, wo ich Hannibal total auch humortechnisch einnorden würde, das ist ja einfach der perfekte Twitter-Humor. Und ich finde tatsächlich, dass da immer wieder Tweets dabei sind, die halt, das macht eigentlich keinen Sinn, die laut vorzulesen, weil das halt Twitter-Humor ist. Und Twitter-Humor erhält halt den Tag auf Twitter, ohne dass man jetzt sagt, oh, das ist irgendwie quotable und das ist irgendwie krass. Und wenn er jetzt hier zum Beispiel am 29.11. schreibt, Hurensohn, wer kleine Katzenbabys nicht mag, das ist halt einfach lustig. Und ich finde, mit dem Video von Juicy Gay wurde das Ganze dann irgendwie so völlig on fire. Aber was ich toll finde, ist, dass Hannibal da gerade was erlebt, was auf Twitter tatsächlich super funktioniert und mich auch irgendwie zu einem größeren Account da gebracht hat. Und zwar, dass es gar nicht so wichtig ist, wer du bist, sondern dass du gute Ideen hast. Und deswegen gibt es da teilweise Accounts, die relativ viele Follower haben, einfach weil sie ganz lustige Ideen haben, wo es gar nicht so sehr darum geht, ob du jetzt ein berühmter Rapper bist oder nicht. Und Hannibal ist ja nicht in der absolut ersten Deutschrap-Reihe, aber darum geht's nicht. Er ist halt einfach fucking funny und ich gönne ihm total, dass er da so einen Erfolg hat und vielleicht werden so noch mehr Leute aufmerksam auf seine Musik, vor allem auch die Twitter-Bubble, wenn die nicht schon alle ihn kennen. Aber ist auf jeden Fall, glaube ich, nice in so einer Zeit, in der gerade Künstler nicht so richtig Rückmeldungen bekommen, dann so nice Props auf Twitter bekommen und so ein bisschen Aufmerksamkeit.
Jemand, der auch Aufmerksamkeit bekommen hat, die Frage ist, welche ist Manuelsen? Und ich hatte letzte Woche mit Steiger ein bisschen darüber gesprochen. Es gab ja ein Beef zwischen ihm und PA Sports, in dem nicht so ganz hundertprozentig klar war, was im Hintergrund auch für potenzielle Straßen- und Rückenproblematiken da noch mit reinspielen. Man sieht ja am Ende meist nur die Oberfläche und die Statements und die Aussagen, die hin und her fliegen. Und da ist es so, dass Manuelsen sich jetzt zu Wort gemeldet hat zu dieser sehr langen, zu diesem halbstündigen Statement von PA Sports. Also dazu hat er was gesagt, dann ging es nochmal hin und her. Und das Statement, auf das ich mich jetzt beziehe, das ist eins, was ich sehr interessant fand, weil Manuelsen Folgendes sagt. Mir wurde voll oft gesagt, guck mal, du bist 41 und guck mal, wie du machst. Und ganz ehrlich, ich schwöre, ihr habt recht. Jetzt mit 41 sich so zu verhalten in der Szene, weil ich mich draußen so verhalte, weil ich in einer sehr roughen Welt lebe, hier ist das Gang und Gäbe, die Leute streiten sich, beleidigen sich, das ist hart hier, das ist kalt hier. Wir sind das nicht anders gewohnt. Ich kann das aber auch verstehen, wenn das nicht jeder versteht. In meinem Oldschool-Denken habe ich gedacht, okay, wenn du stabil und standhaft durch diese Szene gehst, wirst du den Respekt kriegen, so wie du ihn hier auf der Straße kriegst. Und es geht dann ein bisschen weiter, dass eine Plattform, eine journalistische Plattform von Kollegen von uns hat dazu geschrieben, dieser Film sei seiner Einschätzung nach eben nicht mehr zeitgemäß, diesen Straßenfilm zu fahren. Mit diesem Ruhrpottler-Dickkopf-Ding verrenne er sich in einer Szene, die ihm anno 2020 strange und wahnsinnig erscheint. Er vermutet, dass ihm schlichtweg die Kompetenz fehle, um mit diesen neuen Bedingungen klarzukommen. Der momentan herrschende Umgang passe nicht zu seiner Ideologie und seinen Werten. Und was ich ganz, ganz, ganz krass finde, ist, dass man an diesem Statement etwas ablesen kann, was passiert und worüber wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, nämlich die Frage, wenn Hip-Hop die Kultur derjenigen ist, die die Tür eintreten zu dem Partyraum, zu der Party, zu der sie nie eingeladen waren, was machen sie, wenn sie dann auf der Party sind? Mhm. Weil das sehe ich hier genau als den Kernpunkt. Wenn er davon spricht, und ich glaube, dass das trotz allem auch nochmal altersunabhängig ist, nicht, weil er 41 ist, hat er Probleme mit Straßenumgangsformen in einem großen Geschäftsfeld, und das ist die Musikindustrie nun mal am Ende des Tages, zu agieren, dann ist das problematisch. Im Kleinen scheint das zu funktionieren, aber im Großen funktioniert das so nicht. Und das ist halt die Antwort auf die Frage, was mache ich, wenn ich auf der Party bin? Ja. Manuelsen scheint die für sich so zu beantworten, er geht wieder. Das ist eben nicht seine Ideologie, seine Werte. Das passt offensichtlich nicht zusammen für ihn. PA Sports scheint die Frage für sich anders beantwortet zu haben. Um auf dieser Party agieren zu können, kann er sich nicht mehr so wie auf der Straße verhalten. So interpretiere ich das zumindest. Wie geht dir das, wenn du das hörst?
Ja, ich muss die ganze Zeit an diese Art zum J-Zeile denken, wo er sagt, wie sie sich wie Rapper benehmen sich nur so wie Rapper daneben. Dieser Moment, dass man denkt, okay, jetzt hast du die Türe eingetreten und jetzt stehst du hier, aber was willst du hier, ist ja eigentlich trotzdem noch ein Rap-Moment, wo man sagen kann, ja gut, dann fang jetzt an, deine Story zu erzählen und dann herzlich willkommen, das ist deine Eintrittskarte. Ich verstehe, ehrlich gesagt, also ich finde es eh immer schwierig, Leute ab- und auszugrenzen und ich verstehe den Punkt, den man hier machen will. Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch eine Form von Ausgrenzung ist, wenn man sagt, ja okay, aber das ist heute halt einfach anders, tut mir leid, du bist draußen. Manuelsen hat schon aus sehr vielen anderen Gründen gehört, warum er anscheinend draußen ist und war es nie. Siehst du, kannst du so ein bisschen versuchen, für mich zu übersetzen oder zu transkribieren, was er meint mit diese moderne, also er spricht nicht mehr die Sprache, die man heute im Rap spricht und findet da nicht mehr statt?
Naja, ich glaube, dass das Beziehen vor allem gerne Anhänger des klassischen Raps eigentlich erstmal eher auf Ästhetik. Ich bin mir nicht sicher, ob er das auch meint, könnte mir das aber ein bisschen vorstellen. Ich glaube, der Hauptknackpunkt ist aber eigentlich der, die Verhaltensweisen und die Respektbekundungen im öffentlichen Raum, die er bisher auf der Straße gewohnt war, die scheinen oder die sind im Musikbusiness halt anders. Und eine Aussage, die er auf der Straße als Beleidigung empfindet, die sofort korrigiert werden muss, weil, und darüber haben wir ja auch schon oft hier gesprochen, alles, was man auf der Straße hat, ist ja in der Sekunde der Leumund. Ja. Und so wie der angetastet wird, muss man das korrigieren. Im öffentlichen Raum, also über Instagram-Videos und diesem Musikszenen-öffentlichen Raum, den wir haben, kann man das natürlich auch so durchziehen, funktioniert nur nicht so gut wie auf der Straße, weil einfach auf der Straße das viel kleiner ist. Es kriegen ja nicht so viele Leute mit.
Ja.
Wenn du das im großen öffentlichen Raum hast, gucken einfach, keine Ahnung, 100.000 Leute zu und die haben mindestens 50.000 unterschiedliche Meinungen. Und du kannst theoretisch nicht wirklich gewinnen oder verlieren. Du kannst eigentlich nur sozusagen für deine eigenen Truppen trommeln, hörst aber auch die ganze Zeit die Gegenrede. Und ich glaube, das ist das, was ihn nervt, was er anstrengt. Zumindest interpretiere ich seine Aussage so, dass er das anstrengend findet und da einfach keinen Bock mehr drauf hat. So, weil die Leute das halt seiner Meinung nach schräg in den Hals kriegen, was er sagt oder was er verlangt, er spricht von seinen Werten. Und auf der Straße, das ist sozusagen seine Komfortzone, das hat er gelernt, da weiß er, wie das geht. Und nicht auf der Straße, da gibt es offensichtlich neue Regeln, die er nicht nachvollziehbar findet.
Okay, I see.
Ich will mal einen Schritt weitergehen, weil das hat ein bisschen auch was ich gesagt habe mit der Komfortzone und so weiter, das hat auch etwas damit zu tun, was man erlernt hat und für was man das erlernt hat und wie man damit, wenn man in anderen Räumen auftaucht, wie man damit umgehen kann. Da gibt es nämlich aus der letzten Woche auch ein anderes ziemlich interessantes Beispiel, nämlich Jigsaw. Wir haben ja hier auch schon über ihn gesprochen. Da hatte er Entgleisungen gegenüber, ich glaube, es war die Mutter eines Gegners, wo es komplett entglitten ist. Und vor ein paar Wochen hatte Jigsaw eine Interaktion mit Leon Mascher. Und zwar ist der in die Türkei geflogen, wo Jigsaw zurzeit lebt, und wollte dort mit ihm einen Boxkampf machen. Ja, also die haben sich irgendwie in die Wolle gekriegt und Leon Mascher hat halt Nägel mit Köpfen gemacht, hat gesagt, so, ich flieg da jetzt hin, wo du wohnst und wir machen einen Boxkampf. Und Jigsaw wollte eigentlich nicht so richtig, hat sich dann im wahrsten Sinne des Wortes breitschlagen lassen, ist aber nie aufgetaucht. Also das heißt, der Kampf ist am Ende nicht zustande gekommen. Irgendwas stand immer im Weg. Wenn die Polizei irgendwo auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, dann war das der Grund, nicht hinzugehen und so weiter und so fort. Also es gab am Ende keinen Boxkampf. Und jetzt ist Jigsaw mit einem Track gekommen, zu dem er vorher die Ansage gemacht hat, ihr habt einen besseren Jigsaw verdient. Ich werde an mir arbeiten, ich kann mich ändern, ich werde mich ändern. Das ist also sozusagen erstmal ein Versprechen, was er macht. Und dann fängt er an, sich bei seinen Wegbegleitern zu entschuldigen und sagt dazu, ich danke jedem, der mich bis hierhin begleitet hat und genau bei diesem Menschen möchte ich mich entschuldigen, da ich uns blamiert habe. Ich werde mein Verhalten reflektieren und mich ändern. Und dann hat er einen Song veröffentlicht letzte Woche, Real Talk heißt der Song, wo er über Probleme mit seinen Aggressionen spricht. Und er rappt in dem Song, du würdest dich erhängen, einen Tag in meinem Leben, und dich verlaufen, wenn du den Weg in meinen Schuhen läufst. Und dann geht's weiter. Aufgewachsen ohne Strom, ohne Wasser, ohne Brot, doch ich bin's gewohnt. Kein Vater, der mir sagt, mach das nicht, mein Sohn. Meiste Zeit nur alleine, ich bin klinisch tot. Ich ließ meine Familie zurück, ich Idiot. Ich bin voller Hass und Wut und kämpfe mit Aggressionen, denn die Tränen, die ich schluckte, musste, kommen hoch. Deshalb handle ich meistens aus Emotionen. Ich weiß, für eure Geschäftswelt ist das nix. Du musst emotionslos sein, wenn du etwas willst. Ich höre auf mein Herz, meine Gefühle, sie lenken mich, doch ich ändere nix, ich bleib wie ich bin. Und dann geht's noch weiter. Glaub mir, Bruder, ich finde mich selber widerlich. Mama sagt, nach der Dunkelheit kommt wieder Licht. Ich bin wie ein Monster und alle sind gegen mich. Bruder, mir hilft keine Therapie. Ich vermisse meinen Vater, meine Family. Draußen scheint die Sonne, in mir drinnen ist hier Krieg. Ich will abschließen, Bruder, doch ich weiß nicht wie.
Boah.
Und ich glaube, dass er perfekt auf den Punkt gebracht hat, wie es sehr vielen Rappern geht. Manuelsen sicherlich kann das in Teilen, er wird wahrscheinlich eine andere Biografie haben, aber ich glaube, dieses Gefühl, von dem er da rappt, das ist das, was ganz viele Gangster-Rapper und ganz viele Leute aus dem Viertel ausmacht, dass sie sich in Teilen über die Zusammenhänge und so durchaus schon auch bewusst sein können, aber sie können es nicht kontrollieren. Und sie brauchen es, und da sind wir bei diesem, was ich vorhin meinte, was man erlernt hat als Skillset, wenn du in dieser Umgebung lernst, nur aggressiv zu sein und das bringt dich voran. Also ja, die Macht des Stärkeren.
Ja.
Und dann kommst du in andere Bereiche, weil du plötzlich, du bist jetzt Popstar, du verdienst Geld, das sind ja völlig andere Räume, in denen du dich bewegst, aber du bist ja noch dieselbe Person.
Mhm.
Und das beißt sich. Das funktioniert nicht gut miteinander. Wenn du diese Transformation nicht hinkriegst, es gibt Rapper, die das hinbekommen.
Ja.
Oder die es wollen. Ich habe bei PA Sports, wie gesagt, den Eindruck, dass er diese Transformation unbedingt hinbekommen will. Und da viel drüber reflektiert. Ich habe aber eben auch den Eindruck, dass es Rapper gibt, die nicht wissen wie. Und Jigsaw ist einer der wenigen, die sehr, sehr ehrlich jetzt ihr Herz da auf den Tresen gelegt haben. Und das finde ich super krass.
Also mich erinnert das total, was Jigsaw hier sagt und was ich auch glaube, was viele andere, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Rap-spezifisch ist. Ich glaube am Ende, dass es tatsächlich mit unserer Generation auch zu tun hat, dass wir ein Stück weit psychischen Mindset haben, zu verstehen, was einem so passiert ist und was man so erlebt hat und das psychisch zu verarbeiten, was man ja wirklich sagen muss, was vor 100 Jahren, als die Leute irgendwie traumatische Dinge erlebt haben, hat man das psychische Mindset noch nicht gehabt. Und was ich interessant finde, ist, dass Jigsaw hier immer wieder so eigentlich psychische Verarbeitungsmuster versucht, an sich anzulegen und dann aber scheitert. Und ja, also es hat mich total an diesen Systemsprenger-Film erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber es geht eigentlich um ein Mädchen, das in einem System aufwächst, wo sie es einfach nicht leicht hat. Ich glaube, sie hat auch eine Erkrankung, irgendwie ADHS oder irgendeine Aufmerksamkeitsstörung. Aber du merkst so, es wäre eigentlich in einem normalen Umfeld irgendwie handelbar. Aber ihre Mutter muss sie ins Heim geben und dann ist sie irgendwie, also sie sprengt eigentlich, so wie das der Film auch sagt, das System. Und sie passt nicht in dieses System. Und was mir total auffällt, oft bei Leuten aus dem Rap, ist, dass genau das der Fall ist, dass die traumatische Erinnerungen haben an ihre Kindheit. Oft ist es ja einfach mit Flucht, Armut oder irgendwie Gewalt und Drogen-Shit verbunden. Also einfach Erfahrungen, wo man schon sagen müsste, da gehen irgendwie, ohne das jetzt irgendwie zu runterspielen zu wollen, da gehen Leute oft wegen ganz anderen Sachen zum Psychologen. Und ich glaube, dass was da gerade passiert, dass man das irgendwie realisiert, was man gemacht hat oder was man gesehen und erlebt hat. Und dass man aber kein Mindset dafür hat oder keinen richtigen Baukasten, wie man das verarbeiten kann, Das ist ja eigentlich ultra tragisch und man merkt, finde ich, und man muss ja schon auch sagen, Jigsaw ist jetzt auch ein Kandidat, der hat schon auch Dinge gemacht, wo man auf jeden Fall sagen kann, das ist blamable und ich will mich jetzt nicht hinstellen und so tun, als müsste man komplett Mitleid mit Jigsaw haben, aber in dieser Hinsicht glaube ich, dass da eine Hoffnungslosigkeit bei ihm ist, die ich total fühle und die dir ja auch aufgefallen ist. Glaubst du, dass er da einen Weg rausfinden kann oder hast du eine Idee, wie du das bei ihm angehen würdest?
Naja, ich sag mal so, der erste Weg ist natürlich genau das. Also ein Song, in dem er darüber spricht, es zeigt ja auch, dass er sich darüber Gedanken macht. Er packt es in Reimform und so weiter. Also das ist schon mal der erste Weg, weil das bedeutet, dass er das annimmt, dass er nachvollziehen kann, warum er so ist, wie er ist. Weil, ich sag mal so, das größte Problem bei Leuten ist, ihnen erstmal klar zu machen, dass da vielleicht etwas im Argen liegt oder so. Ja. Und wenn man, ich sag mal so, wenn du mit einem Alkoholiker redest, der die ganze Zeit sagt, ich bin kein Alkoholiker, dann hast du ein ganz anderes Problem. Du kannst das Problem gar nicht angehen, weil es erstmal so, das ist eigentlich schon mal gelöst, ja. Er ist sich darüber bewusst, er ist sehr ehrlich. Und jetzt, also er sagt zwar in dem Song auch, dass ihm Therapie nichts bringt, aber Therapie ist tatsächlich das Einzige, was ihm wirklich was bringt, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass wenn er sich wirklich sehr viel und sehr lange intensiv ohne jetzt eine Therapie mit sich selbst und seinen Problemen auseinandersetzt und weil es geht ja eigentlich darum, Stopppunkte zu finden. Punkte, an denen er selber sagen kann, Moment mal, hier will jemand mit mir das altbekannte Spiel spielen. Also der ist von der Straße, ich bin von der Straße. Ich weiß ja genau, wie das Spiel funktioniert. Und diesen, nicht in diesen Kreislauf des Konfliktes hinein zu geraten und sich deshalb auch nicht hineingeraten lassen, das ist ja auch das, was Manuelsen in seinem Statement sagt. Manuelsen hat jetzt gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Er will sich auch nie wieder in so einen öffentlichen Streit und solchen Stress reinziehen lassen, weil ihn das alles nervt. Das sind ja genau diese Punkte. Also den Stopppunkt zu finden, wo man sagt, ey, dieses Spiel, das spiele ich nicht mehr mit, weil ich habe jetzt verstanden, wie die Spielregeln sind und ich habe da keinen Bock drauf, deswegen ändere ich meinen Spielablauf.
Mhm. Aber er sagt ja schon auch an der Stelle, dass er sich nicht ändern will. Also das ist ja dann schon auch so ein Punkt.
Ja, jetzt Manuelsen oder Jigsaw?
Jigsaw. Du hast eine Stelle vorgelesen, wo er sagt, naja, ich werde mich eh nie ändern. Und ich weiß nicht, ob das so ist, das so ein Verdruss, dass man sagt, ja, ich werde mich eh nie ändern oder ist es so ein fickt euch, ich bleib immer gleich, ich werde immer so sein, weil das finde ich tatsächlich, das finde ich eh auch eine dumme Aussage, ich bleib immer derselbe, ich werde mich nie ändern und so, weil ich mir denke, hey, ich bin voll froh, dass ich mich ändere, ich bin voll froh, dass ich nicht mehr irgendwie der Mensch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren bin und ich hoffe, dass ich auch in 10 Jahren nicht mehr der Mensch bin, der ich heute bin, weil ich das eigentlich voll gut finde, Veränderung und da habe ich irgendwie gedacht, oh Mann, Bro, man muss ja nicht immer so, wie der Bratan bleibt immer derselbe, wo ich mir denke, hey, nee, der Bratan muss doch gar nicht derselbe bleiben, Kapital Bra, please.
Ich halte das nicht für eine generelle Ablehnung, sondern es ist so ein Teil, so für mich, ich interpretiere das so, immer noch nach der Devise, ey, ich würde gerne, aber ich weiß halt nicht wie. Und das ist so der Punkt, der da nochmal durchbricht, also das ist für mich Ausdruck der Verzweiflung. Ich zum Beispiel habe aber keinen Zweifel daran, dass das gelingen kann. Ja, ich kenne Leute, die das auch geschafft haben, sich aus miesesten, jetzt noch nicht mal die Umstände, das ist ja auch schon offensichtlich mies, aber aus dem, was es aus einem gemacht hat, also die dann Sozialarbeit machen, die sich um Leute kümmern, die jünger sind und die den Weg da machen konnten, weil sie selber verstanden haben, wie sie da irgendwann rauskommen. Und das sehe ich für Jigsaw eigentlich auch. Die Frage, und das ist die viel spannendere, lässt die Straße los? Also kann er sich befreien? Weil das ist ein Kampf. Das scheinen wir ja gerade bei PA Sports auch zu sehen. So ist zumindest mein Eindruck, dass es ein Kampf ist, auf dieser Party bleiben zu können, um mal das Bild von vorhin zu wählen, auf dieser Party bleiben zu können, obwohl man immer noch nicht willkommen ist und gleichzeitig trotzdem dort mitspielen zu können und nicht wieder zurück zu müssen, raus vor die Tür, weil man nur in der Lage ist, sich so zu verhalten wie vor der Tür, weil dann ist es klar, dass man eh rausgeworfen wird. Und ich habe da keine Zweifel dran, dass es Jigsaw schaffen kann, aber die Frage ist, ob man ihn auch ein bisschen lässt. Weil es gibt, um dieses Phänomen zu erklären, was ich gerade beschreibe, gibt es auch dieses Bild des Eimers mit den Krabben. Und zwar, wenn da ganz viele Krabben drin sind und eines oben am Rand schafft, rauszukommen, kommt von hinten eine Schere und zieht die Krabbe runter, weil die untere Krabbe versucht, sich an der oberen Krabbe hochzuziehen, um da drüber zu klettern. Und das ist das, was ich meine. Ob er das, also ich glaube, er schafft das, aber das bedeutet eben auch, dass man sich tatsächlich ganz ablösen muss. Theoretisch hat er es ganz gut, weil er gerade im Ausland ist. Er kann sich eigentlich isolieren, weil das Ding ist, dass man genau diesen Eimer muss man vorher schon wegmachen. Man muss woanders sein, damit nicht einem dauernd dieser Eimer einholt.
Ich glaube, das würde ich jetzt gerne einfach hier auch nochmal dazu sagen, weil wir da jetzt gar nicht drüber gesprochen haben und ich weiß, dass es da draußen auf jeden Fall ein paar Chazabi-Ultras gibt, die da natürlich auch sehr gut informiert sind und sagen, ja gut, aber warum ist der denn in der Türkei? Man muss ja schon sagen, dass Jigsaw vor einer drohenden Abschiebung geflohen ist, nachdem er nach einem Videodreh festgenommen wurde und dass er da so ein bisschen gerade im Exil in der Türkei lebt und dass diese Abschiebung, man wird ja auch nicht einfach so abgeschoben. Es soll uns jetzt hier, glaube ich, beiden, ich weiß auch, dass du das gar nicht so gemeint hast, aber ich wollte es trotzdem noch mal gern sagen, nicht drum gehen, dass er irgendwie bezogen auf die Straftaten und bezogen auf das, was er alles so verbrochen und getan hat, sondern hier geht es einfach um einen persönlichen Kampf, wo ich immer denke, in so einer persönlichen Geschichte hat jeder im Leben eine Chance, mit sich selber verdient Frieden zu machen und das hat er für mich hier null und ich würde ihm das total gönnen, ohne jetzt natürlich irgendwie die Opfer, die Menschen, die er beleidigt hat, die Menschen, die vielleicht auch durch ihn zu Schaden gekommen sind, irgendwie zu verhöhnen oder zu sagen, ey, gut, dass er gerade in der Türkei ist. Also es gibt ja schon einen Grund, warum er da gerade so im Exil ist und warum so viele Leute gegen ihn sind. Und es war jetzt nicht einfach nur, weil man sich irgendwann entschieden hat, gegen Jigsaw zu sein. Also ich glaube, er hat wirklich auch einiges dafür getan, dass er jetzt in so einer Lage ist. Trotzdem ist die Frage, hat er in so einer Lage eine zweite Chance verdient? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er zumindest mit sich selbst da Frieden machen sollte.
Naja, ich werde sehr gerne so verstanden, als würde ich die Leute und ihre schlimmsten Verbrechen versuchen zu entschuldigen. Darum geht es mir eigentlich niemals, weil ich bin mir darüber bewusst, was Leute getan haben und ich bin mir auch darüber bewusst, wie scheiße das sein kann oder ist. Aber es bringt am Ende ja nichts, wenn man nicht grundsätzlich mal die Frage stellt, was führt eigentlich dazu? Weil ich bin immer jemand, der auf der Suche nach dem Grund ist für Zustände, in der Hoffnung, dass man diese Zustände abstellen kann. Weil, ich sag mal so, Rap und Hip-Hop wird einfach seit Jahr und Tag kritisiert. Und ich empfinde das so, dass man mich damit auch kritisiert. Und wenn das gerechtfertigt wäre und alles cool wäre, würde ich auch einfach die Fresse halten und einfach mein Ding machen und drauf scheißen. Aber ich bin mir darüber bewusst, was die Ursachen und die Grundlagen für diese Problematiken sind. Und deswegen erkläre ich die Leuten auch immer, ohne das zu entschuldigen, was die für Scheiße gebaut haben, sondern es geht darum, wo kommt die Scheiße her? Weil nur dann kann man sie auch abstellen, weil, und das ist das, was mich daran am meisten, ehrlich gesagt, ankotzt, ich seit 20, 25 Jahren dasselbe erzähle und es wie viele Grundkonflikte in unseren westlichen Gesellschaften sich einfach seit Jahr und Tag durchzieht, gerade in politischen Prozessen und einfach gar nichts geändert wird. Weil so jemand wie Jigsaw, der Mitte 20 ist, der wäre nicht da, wenn man vor 30 Jahren was geändert hätte. Hat man aber nicht. Und das ist der Grund, warum ich darüber spreche, darüber rede und mich dafür einsetze, nicht um jemanden zu verteidigen. Also im Grunde doch, ich versuche den unschuldigen Jigsaw zu verteidigen, der gar nicht hätte existieren müssen.
Ja.
Über den will ich reden. Über den Schuldigen, da können wir 1 Million andere Kids nehmen, die liegen gelassen werden, wo es keine vernünftige Chancengleichheit in diesem Land gibt und so weiter und so fort. Das ewige Thema meines fucking Lebens.
Hey, aber du hast gerade schon von PA gesprochen, der ja nicht nur versucht, auf der Party einen Platz zu bekommen, wenn man das so sagen will, sondern eben auch neue Wege geht und sich neu ausprobiert. Was tut er gerade? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über diese Meldung.
Also ich sag mal so, das Thema schleppe ich schon ein bisschen länger mit mir rum. Es hat das nie so richtig ins Format gepasst.
Man muss sagen, ich habe es die ganze Zeit gekickt, weil es mich tatsächlich nicht so wirklich inhaltlich interessiert hat, weil es nicht mein Ding ist. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass du mit Steiger drüber sprichst. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich letzte Woche auch keine Zeit gehabt. Und jetzt bin ich gespannt, weil wenn du ein Thema so lange mitschleppst, dann ist es eigentlich immer geil, weil dann hast du irgendwie nice Facts und irgendwas muss jetzt kommen, Falk, wirklich.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht wirst du es immer noch kacke finden, das ist dann halt so. Und du konntest es ja auch nur deshalb kicken, weil es immer andere Themen gab,
ja,
die, weißt du, die man bevorteilen konnte. Jetzt gab es keine Alternativen. deswegen musst du da jetzt durch. Aber das Thema, also seit Oktober ungefähr trage ich das mit mir rum. Ich gucke gerade mal, 6. Oktober.
Wow.
Da hieß es nämlich, PA Sports steigt offiziell ins Boxgeschäft ein. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich habe mir das so ganz grob durchgelesen und gedacht, so ja, okay, er hat sich einen Boxer geholt, den er promoten will. So funktioniert das da ja ein bisschen, dass man der Promoter dann wird und dann versucht man Kämpfe zu arrangieren, hohe Börse, und so stelle ich mir das klischeehaft vor. Bei mir persönlich triggert so eine Newsmeldung aber viel, viel mehr als das, was da steht. So. Und das Erste, was es bei mir getriggert hat, ist nämlich etwas, also die Verbindung zwischen Hip-Hop, im Speziellen zwischen Rap und Boxen. Und ich muss immer automatisch an das erste jährliche Rapper-Boxing-Championship denken. Kennst du das?
Nee.
Kannst du auch nicht, weil es heißt zwar The First Annual Rappers Boxing Championship, aber es gab nie ein zweites und auch okay, nie ein drittes. Ja, man wollte, aber man konnte nicht. Und das hat stattgefunden in New York und da waren so Rapper bei, wie damals schon ein bisschen klassischer Curtis Blow, der hatte da schon 10 Jahre Rap-Karriere auf dem Buckel, aber auch damals Newcomer, die heute wiederum die etwas älteren sind, so wie Freddie Fox, war da am Start, Poet of PhD, der kennt man von Black Poet, oder kennt man als Black Poet von Screwball, Dress von Black Sheep sollte sich mit einem Tänzer von Big Daddy Kane boxen, sind aber beide nie aufgetaucht, und dann gab es ein großes Ost gegen West Boxmatch im Schwergewicht. Da sind zuerst Grandmaster Melly Mel, ist auch eher klassisch, gegen Willie D von den Ghetto Boys. Also eigentlich schon mal völlig absurd für die Älteren, die jetzt überhaupt wissen, da wovon ich rede. Schon mal ein absurdes Bild. Und dann sollte Tim Dawg antreten gegen Dope E von den Terrorists. Auch völlig absurd. Tim Dawg aber in seiner klassischen Manier. Der ist so ein Heiratsschwindler, dem man nachsagt, er hat seine Todesurkunde gefälscht und all so ein Kram.
Wow.
Der ist gar nicht erst aufgetaucht. Und dafür ist dann Freddie Fox eingesprungen, obwohl der schon an dem Abend gekämpft hat und eine gebrochene Schulter gehabt hat, irgendwie sowas, und hat das Ding auch noch gewonnen. Das ist so das Erste. Also völlig absurde Boxgeschichten im Zusammenhang mit absurden Rappern. Weil so stelle ich mir das ein bisschen dann auch in der Realität heute vor. Dann geht es aber weiter, weil ein paar Tage nachdem PA Sports das bekannt gegeben hat, hat sich Denzel Curry gemeldet und auf Twitter geschrieben, ey, lass uns mal eine Boxliga starten für Rapper, die sich nicht mögen. Dann habe ich so gedacht, ey, das ist doch eine gute Idee. Kann er gleich mit Travis Scott loslegen. Aber es ging dann noch weiter, weil das hat nichts mit Denzel Currington zu tun. Das ist völlig unabhängig davon passiert. Ein Typ namens Sean Kingston hat vorgeschlagen, ein neues Business Venture zu starten. Und zwar die PRBL, die Professional Rapper Boxing League.
Okay.
Das ist kein Joke.
Das finde ich jetzt zum ersten Mal interessant, weil was mich die ganze Zeit an diesem Thema, glaube ich, stört, ist, dass ich einen Unterschied sehe. Und ich mag Boxen total, aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen auf die Schnauze hauen und Boxen. Und Professional Klar. Rapper Boxing League heißt für mich zumindest, dass es Leute sind, die mal irgendwie mehr als Krav Maga gemacht haben. Und
ich sag mal so, wenn so eine Schlägerei auf der Straße, that's the real shit. Ja, und Boxen ist ja halt
Sport.
Reguliert mit Regeln.
Ja, es ist ein Sport,
genau. Und das ist, Also der Gag ist ja, wir werden ja mit Kampfsport groß und für uns ist das total normal. Aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es ja nur die legalisierte Form von Gewalt. Und Gewalt eigentlich lehnt ja die Gesellschaft ab. Aber egal, das ist nochmal ein anderes
Thema. Ja, das weiß ich nicht. Ja? Also ich finde nämlich als Boxfan, also ich bin Fan von dem Sport und ich bin kein Fan von Gewalt. Und ich finde tatsächlich, dass es einen großen Unterschied gibt. Ich finde, wenn man Boxen sieht, dann sieht man auch, was der Unterschied ist. Ich verstehe schon, dass es für manche vielleicht, wenn man irgendwie zart beseitet ist oder so, dass es heavy sein kann. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn man jetzt Fußball ansieht oder Basketball, ey, da geht's schon auch krass zur Sache und ich verstehe gerade diese Kopfschläge, das sieht heavy aus und wahrscheinlich ist es das auch total, aber für mich ist das Regelwerk beim Boxen so krass und so engmaschig, vor allem in den letzten Jahren, dass ich da eine ganz klare Abgrenzung zu Gewalt und zu Schlägerei sehe. Und was ich halt schwierig finde, ist, also ich finde es nicht schlimm, Streit und irgendwie Unstimmigkeiten in Sport oder im Schach oder im was weiß ich was auszutragen. Aber ich fände es schwierig, wenn man sagt, ja, ich trete jetzt in den Boxverein ein, weil ich wollte mir schon immer auf die Schnauze hauen. Weil das ist halt, Boxen hat nicht, ich glaube, auch für Boxer ist es nicht so geil, wenn man die so fragt, ob die sich privat viel prügeln und so. Ich glaube nicht, dass die das so cool finden.
Nee, eigentlich ist ja genau der Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Weil, also das Ding ist so, ich verstehe das, aber für mich ist gleich auch immer das Thema Battle Rap dabei akut. Weil ja immer Battle Rap auch verurteilt wird. Aber Battle Rap ist für mich ja auch die regulierte Form von verbaler Gewalt. Es gibt eine Sinnhöhe, es ist nicht einfach irgendein Quatsch, das kann man dazu machen, ja, aber es hat ja einen Anspruch und einen tieferen Sinn und ich glaube, dass ganz viele Zuschauer den aber nicht zwingend immer erfassen oder vielleicht ist es ihnen auch scheißegal und beim Boxen sehe ich das ähnlich, da ist es nur so, Da ist die Gewalt gelernt und akzeptiert. Da ist es kein Problem. Bei Battle Rap habe ich immer den Eindruck, dass man immer noch so tut, als wäre das Straße oder es auch so wahrnimmt. Dabei ist das eigentlich ja schon reguliert.
Ja.
Aber lass mich nochmal kurz zurückkommen zu dieser Professional Rapper Boxing League. Dieser Sean Kingston hat halt mit einigen Rappern auch schon gesprochen. Und zum Beispiel wären Leute wie Soulja Boy und Trippie Redd seinen Aussagen zufolge daran interessiert, da mitzumachen. Also ich versuche mir das halt vorzustellen und das wäre ja irgendwie der helle Wahnsinn. Und dann habe ich mir mal versucht, das auf Deutschland vorzustellen und habe mal geguckt, wen gibt's denn da so, wer macht denn da sowas? Und ich lese jetzt mal ein paar Namen vor und bin mal gespannt, wie du so, was du so sagst. Mhm. Also fangen wir mal an mit Manuelsen. Soweit ich das verstanden habe, ist es Boxen und Thai-Boxen gemischt. Contra K ist ja, glaube ich, nur Boxer, wenn ich das richtig recherchiert habe. Telly Tales ist, glaube ich, auch Thai-Boxing.
Ganz kurz, bei Contra K habe ich den nicht auch mal in so einer Thai-Boxing-Uniform gesehen? Da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht festlegen, dass der nur Boxer ist. Aber kann auch sein, dass ich mich irre.
B-Tight ist wohl eher nur Boxen. Mhm. Raf Camora ist auch Thai-Boxer.
Ach, krass.
Farid Bang hat zumindest mal MMA trainiert. Mhm. Kollega hat MMA. Majo. Ja. Oli Banjo scheint auch MMA gemacht zu haben. Mit, wenn ich das richtig gelesen habe, einem unserer Zuhörer, Andreas Kraniotakis. Mhm. Grüße gehen da raus.
Liebe Grüße.
Und Assad ist auf jeden Fall brutaler MMA-Fan.
Ja, gut,
da
müssen wir aber
zufolge,
eine Senioren-League aufmachen.
Meinen Infos zufolge, du bist aber auch wirklich immer mit deinem losen Mundwerk, ne?
Entschuldigung.
Der ist auf jeden Fall auch Kämpfer, soweit ich das weiß. Also so käfigkampfmäßig. Oh. Und
hast du schon mal geboxt, Falk?
Nein.
Nee, okay.
Nee. Ich bin, das ist nicht meine Welt. Meine Gewalt ist im Kopf. Nicht in den Muskeln.
Okay. Ja gut, aber da kommen ja ganz schön viele Leute zusammen.
Ja, ne? Also, ich sag mal so, die Frage, ob die wirklich gegeneinander antreten würden, weil ich den Ansatz, das ist wie beim Promi-Boxen. Ich finde es total faszinierend. Die Ergebnisse sind meistens richtig schlimm.
Ja.
Und vielleicht ist es auch irgendwie peinlich. Und ich glaube, Rapper haben immer, weil es ja um den Fame und dabei im Speziellen um den Leumund, also den Ruhm geht, dass man Schiss hat, den sich kaputt zu machen.
Ja.
weswegen ich glaube, dass so viele Rapper eigentlich gar nicht so richtig gegeneinander antreten würden. Mhm. Aber irgendwie, also anstatt von Diss-Songs oder Beef auf Twitter oder so.
Also ich habe gerade auf Netflix Damen Gambit gesehen und ich fände es irgendwie cool, wenn mal mehr Leute so sich im Schach probieren würden, weil man kann auf jeden Fall, also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das alles Profiboxer sind. Da sind sicherlich ein paar dabei, die das irgendwie häufiger machen, aber ich glaube, dass kein Profiboxer einem das attestieren würde, wenn man häufiger mal boxt, dass man sofort irgendwie in so einer League ist. Das heißt, es könnte für mich bedeuten, dass die Leute sich auch schnell Schachregeln drauf spielen könnten, weil ja erstmal so das, wie Schach grundsätzlich funktioniert, ist ja super einfach und ich fände es irgendwie lustiger, die bei Schachturnieren zu sehen, auch einfach, weil ich glaube, umso weniger die Leute den Sport können, umso gefährlicher ist das Ganze ja auch, weil umso professioneller man wird, umso mehr weiß man ja auch, wie man sich schützt und so. Und deswegen fände ich es irgendwie cooler, wenn keiner zu Schaden kommt und die einfach alle gegeneinander Schach oder vielleicht irgendwie Siedler von Katan spielen. Falls das aber jetzt schon wieder so ein krass blauäugiger Jule-Vorschlag ist, dann meine Güte, dann boxt euch. Aber ich fände es cooler mit Schach oder Siedler.
Es gibt einen Kompromiss, der auch im Hip-Hop akzeptiert ist, nämlich das Mysterium des Schachboxens. Es gibt tatsächlich auch eine Schachboxliga.
Nein!
Doch, doch. Das besteht daraus, dass man eine Runde boxt, dann spielt man, ich weiß nicht, wie viele Züge oder wie viele Minuten, geil. Keine Ahnung, Schach. Du bist natürlich dann, ne, dein ganzes Adrenalin ist oben, dein Herzschlag und so, und du sitzt da und musst dich jetzt plötzlich konzentrieren und Schach spielen und dann geht's wieder zurück in die ins Fratzengeballer. Und das ist immer abwechselnd und das ist Schachboxen.
Ja gut, dann.
Also gibt's schon, es gibt wirklich, das ist ja das Tolle, wow. Ne? Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt.
Nee.
Alles, was du nicht glaubst, das existiert, es ist da. Oh Gott, jetzt klinge ich wie ein Bill Gates-Gläubiger.
Ja,
ein bisschen. Aber nun gut. Ja, Schachtboxen.
Schachboxen.
Ja.
Falk, ich habe diese Woche ein Interview gesehen, du hast es mir geschickt und es war tatsächlich, also manchmal finde ich ja in unserer Vorbereitung für die Folge so Themen, wo ich mir denke, ja, ich schaue es mir jetzt an, ich hätte es eigentlich sonst nicht gesehen, aber ich mache es halt und kriege da auch irgendwie oft so spannende Punkte für mich raus, aber das war ein Thema, wo ich so richtig froh war, dass wir diesen Podcast machen, weil ich das Interview so krass fand und das sind dann für mich so Momente, wo ich mir denke, krass einfach, dass das mein Job ist, dass ich sowas lesen darf und wir dann darüber sprechen.
Was fandest du krass?
Es geht um das Danger Dan Interview im Ruhrbarone, ein Blog, Journalistenblog, der ein Interview mit ihm geführt hat und es geht eigentlich so ein bisschen um die Corona-Zeit und wie sie als Antilopengang das so gemeistert haben und es spricht aber nur Danger Dan. Und was ich interessant fand, war, dass das ein krass ehrliches Interview ist. Also auch, natürlich hört man immer wieder von Künstlern so ein bisschen dieses Festival-Saison fiel aus, es ist jetzt nicht so viel Geld reingekommen, hoffentlich dann nächstes Jahr. Aber dass er hier so sagt, ey, wer leiht uns Geld? Was passiert, wenn wir kein Geld verdienen? Wir haben dieses Jahr eine Tour gespielt, haben ein paar Konzerte absagen müssen, aber haben irgendwie nicht geplant. Ansonsten der Festivalsommer, der fällt weg. Wir haben eigentlich damit gerechnet. Wir schrieben am neuen Album. Wie sieht's aus, wenn es nächstes Jahr nicht weitergeht? Für mich sieht's gerade nicht so aus, als würde es nächstes Jahr weitergehen, sagt er dann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde auch, also das tut mir immer fast ein bisschen leid, wenn ich Künstler jetzt so reden höre, die so sagen, ich habe im März dann meine 5 Auftritte und so, kommt alle und kauft Karten, wo ich mir denke, Junge oder Girl, im März, ich sehe es ehrlich gesagt auch mit der flächendeckenden Impfung und so überhaupt nicht, dass da im März irgendwie große Veranstaltungen stattfinden. Und das tut mir aber so leid, weil ich mir denke, ich check schon, warum die das machen. Und in so einem Moment macht es ja kein Künstler, keine Künstlerin, weil man irgendwie ignorant sein will, sondern wahrscheinlich wirklich, weil die Hütte brennt. Und ich finde es interessant, dass Danger Dan das hier mal so ehrlich sagt und auch ganz ehrlich sagt, dass er am Ende, er wird ja auch ein bisschen optimistischer, es ist jetzt nicht komplett Depri, sondern er sagt auch, dass er glaubt, dass diese da als Antilopengang irgendwie durchkommen. Aber auch die Menschen um ihn herum, die zu Geburtstagen kommen, die man eigentlich so im engsten Kreis hat, die man mag, was das für eine psychische Belastung ist, dass man den Leuten plötzlich absagen muss, fand ich ein ultra krasses Interview. Aber du hast es vorgeschlagen. Bitte, was ist dir so aufgefallen, Falk?
Dass das Thema Auftritte, die man nicht durchführen kann und die dadurch fehlenden Einnahmen, dass das ein Riesenproblem ist, das hat man ja schon immer wieder gehört. Und jetzt kommen halt die Ersten, die ganz offen darüber sprechen, aus dem Rap-Sektor und man das halt sehr direkt miterleben kann. Und das, was Danger Dan da beschreibt, was der Antilopengang da passiert und wie sie versuchen müssen, damit umzugehen, ist auf jeden Fall sehr krass. Zeigt auch ein weiteres Mal, da haben wir schon darüber gesprochen, als Till Brönner dieses Statement veröffentlicht hat, dass einfach von der Politik wirklich die Kulturbranche einfach ignoriert wird. Also es gibt immer irgendwelche Lippenbekenntnisse, aber in Realität bemerke ich ja, dass einfach nicht richtig etwas ankommt. Zumindest nicht bei denen, die mit mir sprechen. Wenn da draußen tausende zufriedene Kulturschaffende sind, schreibt mir, interessiert mich. Aber gefühlt scheint es nicht zu funktionieren bei vielen. Und dass man sich als Kulturschaffender nicht mal kurz überlegt, was kann ich jetzt anderes machen, weil, also man könnte ja, und das ist ja sehr oft die Antwort der Gesellschaft, ja, dann mach doch was anderes. So, es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben auf eine Richtung zuarbeiten und denen einfach zu sagen, ja, dann mach doch was anderes, ist zwar vielleicht aus einer neoliberalen Sicht sehr einfach gesagt, ich halte es aber eben nicht für sehr realistisch. Und nicht innerhalb von, wir sind jetzt gerade mal kurz vor einem Jahr, ja. Also es sind jetzt 9 Monate, die wir mit dieser Pandemie zu tun haben und diesem Problem. Ich glaube, dass Menschen, die 9 Monate mit Problemen zu kämpfen haben und erstmal versuchen, den Status quo irgendwie weiter fortzuführen, das beschreibt ja Danger Dan da auch,
ja.
Was man machen kann, um den Status quo zu erhalten. An der Stelle, da bin ich noch nicht zu sagen, such dir doch was Neues, sondern ey, wir müssen da eigentlich helfen und unterstützen. Dasselbe gilt ja auch zum Beispiel für Don't Let the Label Label You, die Battle Rap liegen und auch den Top-Tier-Takeover von Tierstar. Beide Ligen haben natürlich aufgrund der fehlenden Live-Möglichkeiten damit zu kämpfen, weiter zu existieren. Wen es interessiert, da gibt es Pages, wo man spenden kann, wo man auch an einem Gewinnspiel teilnehmen kann, um zum Beispiel sozusagen so Pay-Per-View-Codes zu gewinnen, damit man sich das in Zukunft die Digitalvarianten angucken kann. Gibt sogar einen for life zu gewinnen. Ich will nur sagen, dass halt diese Probleme in der Kulturbranche immer größer werden und zum einen die Politik etwas machen müsste, dringend, aber auch die Künstler selber sich organisieren müssen. Meine Hoffnung war, dass nach Till Brönner irgendwie gewerkschaftlich was funktionieren würde.
Ja.
Ich sehe nichts davon. Also vielleicht wird irgendwas organisiert und es hat mir keiner Bescheid gesagt. Ist ja auch okay, aber ja, ich sehe nichts.
Leute, das war Folge 199 und bevor wir jetzt zu den Tracks der Woche kommen, würde ich gerne nochmal anmerken, dass wir nächste Folge, Folge 200 haben, was ja die absolute specialigste Special-Folge des Universums sein könnte, wenn von euch Fragen und Nachrichten einkommen. Und zwar genau auf die Mailadresse kannstduschasabifragen@gmail.com. Alles zusammengeschrieben, alles kleingeschrieben. Ich würde mich total freuen, wenn ihr da noch so ein bisschen Themen oder Input oder vielleicht einfach nur Anekdoten. Viele von euch sind ja jetzt wirklich einfach seit 200 Folgen dabei, was krass ist. Also ich finde es wirklich nach wie vor, ich meine, die ganze
pathetische... Ey, ich bin auch seit 200 Folgen dabei.
Ja, Falk. Das finde ich auch krass, um ehrlich zu sein. Also ja. Du kannst ja vielleicht auch selbst noch ein paar Fragen schreiben, das machen wir ja eh auch nächste Folge. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr da draußen auch so ein bisschen Input gebt und dann nehmen wir das alles mit und dann gibt es nächste Woche eine kleine Jubiläumsfolge. Ich freue mich total. Falk, was ist denn eigentlich dein Track der Woche?
Mein Track der Woche ist von Audio 88 und Jessin und heißt Schlechtes Gewissen. Die beiden arbeiten ja ganz fleißig an einem neuen Album, das, wenn ich es richtig im Kopf habe, Februar rum herauskommt und einfach nur großartig sein kann. Mhm. Und wer die beiden noch nicht kennt, dem kann ich nur helfen, indem ich sage, hört euch das verdammt nochmal an.
Ja, ja.
Ihr findet es in der Schacht und Wasabi Spotify Playlist.
Und dann würde ich bin jetzt im, ist eigentlich ein bisschen traurig, dass ich ins Krankenhaus verlegt werden muss, um endlich das 3-Plus-Album zu hören, das neue, aber ich habe es jetzt gehört und ich finde
die EP ist brutal, oder?
Krank, richtig krank. Also ich war total, erstmal richtig Props ist für mich auch das Internet-Schmankerl diese Woche, seine Folge im Punchline-Quiz, hast du die gesehen?
Nein.
Junge, also erstmal Shoutout an Arthur, geilstes Format. Ich liebe das total und ich freue mich auch total, dass er mit Amazon Music da irgendwie so einen Partner gefunden hat, die ihn auch finanziell so supporten, dass er es einfach jetzt hoffentlich eine Weile machen kann, weil ich finde das Format einfach ultra, mir hat es auch total gefehlt. Aber ich finde die Folge mit 3plus ist für mich die beste Punchline-Quiz-Folge, die ich hier gesehen habe, weil ich es einfach geisteskrank finde. Er kommt für mich sehr nah an Mauli ran. Er ist eigentlich übertrumpft, der für mich Mauli, weil er super oft einfach ohne Antwortmöglichkeiten fast jeden Künstler einfach so raushaut. Und er hat dann zwei Flüchtigkeitsfehler drin. Aber es sind so Fehler, wo du dir denkst, krass, der hätte eigentlich 10 von 10 verdient. Hat er dann nicht gemacht, aber der hat ein krasses Knowledge. Und natürlich, manchmal kann es sein, heute kam eine Folge mit Juri Sternburg raus, wo ich mir dachte, oh Mann, das tat mir so leid. Ich hätte keine Frage davon beantworten können. Und Juri hat auch nur ein paar wenige beantwortet. Das war einfach eine kniffligere Runde. Aber bei 3plus war es auch nicht einfach. Und ist da einfach durchgerauscht. Wirklich ganz, ganz große Props. Ich finde es ja immer ultra sympathisch, wenn DeutschrapperInnen auch Deutschrap hören und nicht sagen, ja, ich höre nur Ami-Rap, ich finde Deutschrap peinlich. Finde ich eigentlich immer doof, weil ich finde, es gibt viel geilen Deutschrap. So nehme ich auch das neue Album von 3plus, NSFW. Das rauskam vor 2 Wochen, glaube ich, schon. Und ich nehme 2 Tracks. Und zwar einmal Gusto und alte Muster. Ja, es fällt mir sehr schwer. Ich würde noch 5 weitere draufnehmen, aber ich glaube, ich nehme mal die beiden. Liebe Grüße an 3plus. Ich finde es krass, dass das so einer der Rapper ist, die wirklich super geistreich sind. Dann sagen die so, ja, ich glaube, ich mache mal wieder Musik. Und dann ist es einfach so heftig. Also, ja.
Ich kann nur jedem empfehlen, wer noch mal eine speziellere Variante von dieser EP, glaube ich, ist es, hören möchte, der sollte sich auf YouTube das Ganze reinfahren, weil 3plus da diese EP komplett durchperformt, also im Grunde live.
Oh, okay, krass, das kenne ich noch nicht. Oh.
In einer Energie, also in einem künstlerisch, wie soll ich das beschreiben?
Anderen Vibe.
Ja, es ist in einem Raum, der keine Wände hat.
Wie sieht ein Raum aus,
schaust
dir
einfach
keine Wände
an,
hat?
Es ist ein Raum ohne Wände, in dem er das live performt, also nur er, ein Mikro und dieser Raum, der keine Wände hat.
Okay.
Und er spuckt halt die ganze EP durch und ist dabei natürlich voller Energie und Aggressivität und so weiter. Ich fand's großartig. Ich konnte nicht aufhören, es zu gucken. Ich musste es durchgucken.
Krank, okay.
Auf jeden Fall.
Ja, gut.
Ja, gut.
Juti, gute Besserung. Schlaf noch mal gut. Ich ist ein bisschen so wie vor Nikolaus. Morgen steht, nächste Folge steht ein kleiner Stiefel und dann ist da was drin.
Wow.
Weißt du dich? Das hat sich angehört wie eine Drohung.
Es geht so.
War nicht so gemeint.
Es geht so.
Ja, gut.
Ich bin ja nicht so der Feierfuchs.
Naja, komm
in Bezug
schon.
Auf Feiertage.
Okay. Ja, also.
Aber ich freue mich für dich, wenn du einen tollen Schuh voll Zeug hast. Stimmt, nächste Woche schon Nikolaus.
Yippie!
Oh Gott, ich habe so erfolgreich verdrängt, diese ganze Dezember-Schose, und jetzt schiebst du das komplett in meinen Fokus,
It's
Alter.
It's beginning
danke.
To look a lot like Christmas. Gott. Ey, Leute, ich habe eine Weihnachtsplaylist gemacht, die werde ich auf jeden Fall zur Weihnachtsfolge auch noch bringen. Es sind zwar einfach Classic-Weihnachtslieder, aber es sind die krankesten Weihnachtslieder, die ihr je gehört habt. Ich sag's nur schon mal, kleiner Spoiler. Gott. Liebe Grüße, Falk, bleib gesund und munter. Wir sehen uns Folge 200 wieder.
Ja, Mann.
Tschüssi.
Puls.